Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist einmal mehr die Praxissoftware. Ganz aktuell mit dem Blick auf die EPA und auf den 1. Oktober, der sich nach den Sommerferien, ist ja noch nicht überall vorbei, in Bayern, da geht es noch längere Zeit, aber nach den Sommerferien nähert sich dieser Termin wirklich rasend schnell. Und zum Thema begrüße ich einen Vertreter des Herstellerverbands BVITG, des Bundesverbands Gesundheits-IT, nämlich Jens Naumann, der als Geschäftsführer eines der großen PVS-Hersteller im Vorstand des BVITG sitzt. Hallo Herr Naumann, an welchem Urlaubsort befinden Sie sich gerade oder tatsächlich auf der Arbeit?
Hallo Herr Gerloff, ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich befinde mich an einem Urlaubsort, allerdings für andere Menschen, nämlich in Bayern, wo ich lebe, in Oberfranken. Ich selbst bin im Büro, hatte dieses Jahr meinen Jahresurlaub schon hinter mir. Insofern treffen Sie mich in meinem Büro in Bamberg an und ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen.
Sehr gut. Ja, der 1. Oktober, das ist der Termin, an dem die EPA-Nutzung zur Pflichtanwendung für Vertragsärztinnen und Ärzte wird. Aber wir sprechen natürlich auch mit Blick auf den 1. Januar, wenn möglicherweise die Sanktionen bei EPA-Nichtnutzung zu greifen beginnen, in Klammern sollen, wenn es denn so kommt. Aber zugleich soll auch die Umsetzung der Verschlüsselungsalgorithmen innerhalb der Telematikinfrastruktur zu greifen beginnen, eine weitere Digitalisierungsbaustelle in diesem Herbst. Welche dieser Baustellen ist denn zurzeit am problematischsten, Herr Naumann?
Problematisch sehen wir eigentlich keine der Baustellen, sondern wir erkennen, dass es wieder einmal, und das ist ja schon seit vielen Jahren so, eine Gleichzeitigkeit von Herausforderungen sind, die sich unsere Praxen zu stellen haben im Umfeld der Digitalisierung. Wir sehen aber auch, dass die Industrie gemeinsam mit den Partnern da den Praxen eine gute Vorbereitung getroffen hat und sowohl die Aktualisierung der Verschlüsselungsverfahren im Umfeld der TI, was ja Konnektoren und auch Karten und andere Dinge betrifft, als auch der Rollout der EPA, da jetzt die verpflichtende Nutzung der EPA ja nicht überraschend kommt, sondern wir uns gemeinsam mit den Kunden seit mehreren Quartalen darauf vorbereiten. Insofern, wir sind guter Dinge, dass sowohl das eine als auch das andere gelingen wird.
Wir fangen mal mit der EPA an. Wie weit ist denn die Ausstattung der Praxen mit den EPA-Modulen tatsächlich gediehen? Vor meinen Sommerferien verlautete von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV, dass erst 75% der Anbieter ein EPA-Modul ausgeliefert hätten. Das klingt nach einem echten Problem, also anders als Ihre Einschätzung jetzt gerade. Wenn die EPA ab Oktober zur Pflicht werden soll, aus Herstellersicht, ist es tatsächlich ein Problem?
Also ich kann für die Mitglieder des BVITG sprechen, für alle Anbieter, die bei uns organisiert sind und die Praxissoftware anbieten. Alle diese Anbieter haben die Module, die in der Praxissoftware notwendig sind, um an der EPA teilzunehmen, ausgerollt. Wir wissen auch, dass von Nichtmitgliedern, den größeren Unternehmen, der allergrößte Teil die Module bereits seit 29. April, also als die für freiwillige Nutzung flächendeckend begann, ausgerollt hat. Wir können nicht so richtig nachvollziehen, woher die KBV die 75% hat. Möglicherweise resultiert das aus der Liste aller zugelassenen Praxissoftware-Systeme, die KBV ja sehr übersichtlich führt und hat dann geschaut, wer von denen hat ausgeliefert. Aber wir kennen in der Liste ja über 120 Anbieter. Und da sind eben eine Vielzahl von Ambulanzmodulen dabei aus Kliniksystemen. Da sind Pathologiesysteme, Laborsysteme dabei, die ja von der EPA gar nicht betroffen sind. Also ich kann für die BVITG-Unternehmen berichten, der Rollout aller Module hat stattgefunden und die Vertragsärzte und die Psychotherapeuten können, wenn sie möchten, bereits heute EPA-Funktionalitäten in den Systemen nutzen.
Werbung. Neben dem Alltag in der Praxis oder Apotheke noch Zeit für sich und die Familie zu finden, ist eine wertvolle Investition. Setzen Sie auch bei Ihrer Geldanlage die richtigen Prioritäten. Lassen Sie Ihr Vermögen professionell von der ApoBank anlegen. Jetzt informieren unter www.apobank.de/vermögensverwaltung.
Ja, das tun Sie ja auch bereits ganz schön viel, das kann man ja durchaus sagen. Aber vielleicht noch eine Nachfrage. Wie hoch ist denn der Marktanteil der Hersteller, die noch nicht ausgeliefert haben? Und wie wird die Situation am 1. Oktober sein? Sie haben jetzt gerade gesagt, BVITG-Hersteller sind eigentlich alle ausgeliefert oder liefern rechtzeitig aus. Haben Sie einen Überblick über die Gesamtsituation?
Nein, also wir wissen, es sind ja zwei Dinge. Das eine ist, dass ein Systemanbieter, der eine rechtskonforme EPA-Funktionalität an seinen Kunden ausliefert, diese Zulassung COP2 braucht, also Konformitätserklärung der Gematik. Da kann man in die Liste schauen und sieht, dass ein sehr, sehr großer Teil aller Anbieter, die bereits haben oder sich in Verfahren befinden. Die Systeme, die noch nicht ausgeliefert haben, die aber Praxissoftwareanbieter sind, kennen wir nicht strukturiert. Sie sind nicht Mitglieder des Verbandes. Aber wir gehen davon aus, wenn man sich anschaut, dass die BVETG-Unternehmen und 3-4 weitere größere, auch im Vertrieb, im Markterfolg sehr aktive Unternehmen, die nicht Verbandsmitglieder sind, ausgerollt haben, dass weit über 90% aller Praxen heute bereits das EPA-Modul haben. Und ich würde auch die Sorge, dass am 1.10. Praxen im Regen stehen gelassen werden, nicht teilen. Denn alle Softwareanbieter, soweit wir den Überblick haben über den Markt, verfügen über privatrechtliche Verträge mit ihren Praxen. Und nach diesen Verträgen haben die Praxen einen Rechtsanspruch darauf, dass alle gesetzlich verpflichtenden Funktionalitäten in der Praxissoftware drin sind. Und es wäre, ich sag's mal direkt, unternehmerischer Selbstmord, wenn ich eine Funktionalität, die mein Kunde benötigt, ihm nicht rechtzeitig zur Verfügung stelle. Insofern verstehen wir die Sorge der KBV und immer wieder die Bitte oder die Aufforderung, rechtzeitig zu liefern. Wir halten sie aber aus Marktsicht für unbegründet, weil alle Unternehmen, die im Markt aktiv sind, Kunden haben, das aus Verantwortung ihren Kunden gegenüber und auch aus dem Wunsch, weiterhin im Markt zu bleiben, fristgemäß ausliefern werden.
Okay, und haben Sie Zahlen, wie viel Prozent der Ärztinnen und Ärzte bereits mit der EPA arbeiten?
Nein, das wissen wir nicht aktuell. Es gibt ja von der KB, von der Gematik im Fachportal jeden Tag die Statistik. Da sieht man, wie viele Praxen sich in einem bestimmten Zeitraum an der EPA angemeldet haben. Das waren im Folgewoche, ich glaube, 43 Millionen. Man weiß aber nicht, ob es immer dieselben sind oder ob es immer andere sind. Ne? Also wenn wir heute...
43 Millionen? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, das war die letzte Fachportalzahl, sagt das im Gematik-Fachportal.
Also nicht 43 Millionen Praxen.
Entschuldigung, danke für die Korrektur. 40.000 natürlich. Und es sind etwa 40 Millionen Patientinnen und Patienten. Entschuldigung. Also insofern, wir wissen nicht, wir haben jetzt keine Statistiken. Wir wissen, wie viele unserer Ärzte das EPA-Modul bereits genutzt haben. Zumindest ist das keine flächendeckende Entscheidung der Unternehmen. Aber wir sehen, dass die Nutzungsquote langsam hochläuft und wir über jeden digitalen Projekt die Erstinteressierten haben, jene, die erstmal abwarten, jene, die es mal kurz ausprobieren, vielleicht mit ihrer eigenen Chipkarte erstmal oder ihrer eigenen EPA. Und dass es unterschiedliche Dynamik in dem Onboarding-Verhalten bei der EPA gibt. Aber man beschäftigt sich zunehmend damit und die Zahlen steigen kontinuierlich. Was wir Anbieter auch alle an den Anzahl oder die Zunahme der Zugriffe auf unsere Webseiten sehen, auf denen die Informationen hinterlegt sind, was wir an den Fragen und an den Hotline-Fragen sehen, die natürlich im Sommer jetzt auch ein bisschen zurückgegangen sind. Aber wir merken, dass die Praxen sich damit beschäftigen, auf den Zeitpunkt, wo sie verpflichtend diese Anwendung zu verwenden haben.
Es sind ja auch immerhin, und das habe ich auch im Dashboard der Gematik gelesen oder gesehen, es sind immerhin bereits 38,5 Millionen EPA geöffnet worden. Wobei, also das ist erstmal eine Riesenzahl. Bei 70 Millionen Versicherten könnte man sagen, ist das eigentlich viel oder ist das wenig?
Wenn Sie das Fachportal der Gematik, auf das Sie sich beziehen, anschauen, dann heißt es ja, dass in diesem Zeitraum so und so viel EPAs geöffnet wurden. Die Frage, wie oft davon Mehrfachöffnungen einzelner Patienten stattfinden, ist damit nicht erklärt. Ja. Der große Vorteil der EPA, die wir jetzt haben, besteht ja darin, dass die EPA nutzbar ist für die Ärztinnen und Ärzte, ohne dass der Patient schon darauf zugreifen muss oder darauf zugreifen könnte. Und gerade das Thema, das wir finden, für sehr gut gelöst halten, dass also die E-Rezepte, die in den Praxen geschrieben werden, automatisch in der EML, also elektronische Medikationsliste, landen, führt zu einem Automatismus in der Nutzung, weil die EML einen großen Nutzen für die Praxen darstellt, ohne dass es einer Patientenentscheidung bedarf, musste sich eben nur entscheiden, nicht zu widersprechen. Und insofern halte ich das für eine sehr gute Zahl. Wir sehen auch, dass sich die Praxen kontinuierlich mehr damit beschäftigen.
Und was wird tatsächlich mit den Akten gemacht bisher? Das ist ja auch so eine Frage. Es gab ja die These, dass manche Praxen eigentlich nur die Erstbefüllung machen wollen und dann lassen sie erstmal das Ding wieder links liegen. Bei der Gematik ist zu lesen, dass 7,3 Millionen Medikationslisten geöffnet worden sind. Das ist ja so ein kleiner Indikator. Ja. Also sehr intensiv ist die Nutzung noch nicht, aber nichts ist es ja nun auch nicht, 7,3 Millionen, oder?
Richtig, das ist ja die EPA, also die erste Phase ist ja mal die Phase der Befüllung, ne? Weil in der EPA sind ja nicht jetzt rückwirkend die Behandlungsinformationen der letzten 20 Jahre drin, sondern die füllen sich ja gerade nicht. Aber hinter ist gerade schon, wir merken gerade bei den hausärztlichen Praxen oder den fachärztlich-internistischen Praxen, die ja auch das Medikationsmanagement ihrer Patienten im Blick haben, dass dieser Nebeneffekt des E-Rezeptes sozusagen, dass alle Verordner E-Rezepte erstellen und die dann durch die EML automatisch in der Praxissoftware zu sehen ist, wenn ich diese EPA des Patienten öffnet. Das ist ein unmittelbarer Versorgungsnutzen, weil die Praxen sagen, Mensch, jetzt sehe ich endlich, was hat ein anderer verordnet. Ich muss nicht mehr mit dem Patienten gemeinsam diskutieren, was die kleine gelbe Pille ist, sondern ich kann mir das strukturiert anschauen und es gibt eine ganze Reihe von Nebeninformationen. Zum Beispiel, der Patient sagt, ich nehme dieses Medikament regelmäßig und die Ärztin kann sagen, ich sehe, sie haben das gar nicht abgeholt, ne? Weil die Dispensierungsinformation sehe ich ja auch in der EPA. Oder ich sehe, dass der Patient gestern schon versucht hat, woanders ein derartiges Rezept zu bekommen. Also dieser Nutzen ist unmittelbar ersichtlich und führt dazu, dass es vor allem die EML ist, die derzeit von den Praxen aktiv genutzt wird und Fachärzte beginnen, aber das Wort beginnen ist hier zu betonen, auch Arztbriefe und Ähnliches in die EPA zu stellen.
Mhm. Es scheint ja teilweise ein Problem zu sein, glaubt man der KBV, dass das ausgelieferte EPA-Modul freigeschaltet werden muss. Vielleicht als Ärztes, wie stellen Ärztinnen und Ärzte eigentlich fest, ob sie ein solches Modul schon haben? Und wie kompliziert ist eine eventuell notwendige Aktivierung? Das ist ja bestimmt bei jedem Hersteller anders gelöst. Wie sieht es vielleicht bei Ihnen aus, bei Medatix?
Ja, das ist natürlich sehr systemabhängig. Deswegen, sagen wir, ich jetzt mal kurz umschwenke auf Medatix, also als BVETG-Vorstand, aber auch für die Medatix spreche. Und ich weiß, dass viele andere Anbieter im Markt es ähnlich machen. Wir haben keine Freischaltung. Mhm. Freischaltung bedeutet im Jargon der Praxissoftwarewelt, du hast eine Lizenz, die erwirbst du und dann hast du eine entsprechende Freischaltung. Key, um die Funktion nutzen zu können. Das ist bei dem weit überwiegenden Teil der Branche so. Ich kenne sogar niemanden, der ein kostenpflichtiges EPA-Modul hat, was aber nicht bedeutet, dass es das nicht geben kann. Sondern wir haben im Rollout die EPA-Module bereitgestellt, schon im Januar in den Modellregionen und dann ab 29.04. wirklich flächendeckend an alle unsere Praxen. Mhm. Haben aber beim Rollout nicht gesagt, und ab jetzt nutzt du die EPA. Sondern das ist für uns immer eine Entscheidung der Ärztin oder des Arztes und das ist ein einfaches Häkchen in den Stammdaten, in der Konfiguration und dann setze ich dieses Häkchen und dann werden bestimmte Funktionalitäten in der Praxissoftware aktiviert. Und die Frage, woher weiß ich, dass ich eine EPA-Funktion habe, die wurde uns auch schon häufig gestellt. Wir sagen dann immer ein bisschen provokant, Lesen hilft ungemein. Ne? Also wir haben in den letzten Quartalen, muss man wirklich sagen, und mit wir meine ich nicht nur die Praxissoftwarebranche, sondern die KVen, die KBV, die Gematik, die ärztlichen Fachverbände, Sie haben ja selber auch darüber berichtet, umfassend darüber informiert, dass es an dem Tag losgeht. Und wir haben zum Beispiel einfach einen Hinweis gebracht beim Start. Wir haben die kleine Glocke, die immer wieder darauf hinweist. Aber eine Praxis, die sagt, ich habe noch nie von der EPA gehört und ich weiß gar nicht, ob ich das Modul habe. Das sind nur die wenigen, die wirklich sagen, ich interessiere mich überhaupt nicht dafür. Und das ist auch eine Erkenntnis, die wir derzeit haben. Die EPA ist wie bei den Projekten EAU oder E-Rezept eben auch ein Projekt, mit dem man sich in der Praxis ein Stück beschäftigen muss. Bewusst seine Prozesse ein Stück anpassen, bewusst überlegen, wofür verwende ich das. Und deswegen haben wir eben ein Häkchen drin und nicht einfach mit dem Update gesagt, so ab jetzt machst du EPA, liebe Ärztin, lieber Arzt. Und ja, allermeisten wissen das und müssen einfach setzen dann dieses Häkchen, wenn sie sich entscheiden, mit der EPA zu arbeiten.
Also da hilft ein Nachmittag vielleicht mit dem Praxisteam ungemein, wo sich alle zusammen überlegen, wie können wir das optimieren in den Abläufen. Haben Sie den Eindruck, dass das gemacht wird? Sie sitzen natürlich den Ärzten nicht auf dem Schoß, aber Sie hören natürlich so ein bisschen über die Hotline, wie sich sowas entwickelt.
Also das ist ja wie immer bei Digitalisierungsthemen sehr heterogen aus unterschiedlichen Gründen. Wir haben wirklich Praxen, die im Stundenrhythmus, ich übertreibe es mal, anriefen und sagen, wann kann ich endlich das EPA-Modul nutzen, also als die Pilotphase im Frühjahr lief. Und haben sofort, als wir das EPA-Modul auslieferten, sich mit ihren Teams zusammengesetzt. Wir sehen das auch an den Zugriffen auf die E-Learnings, die fast alle Anbieter des Marktes auch anbieten. Die gingen enorm hoch. Und Sie haben es sehr richtig beschrieben, Herr Gerloff. Es ist genau die Frage, dass ich mich einen Moment damit beschäftigen muss in der Praxis. Ich muss mich hinsetzen und sagen, was bedeutet bedeutet das für unseren Prozess? Was bedeutet das für unseren Alltag in der Versorgung? Wie gehe ich mit der EML-Information um? Schicke ich den Arztbrief, den man ja gerade jetzt per KIM etabliert hat, zusätzlich noch per KIM? Oder mache ich das nur noch in der EPA in der Hoffnung, der Kollege guckt rein? Also da merken wir, dass es eine Gruppe von Praxen gibt, die da sehr intensiv damit arbeiten. Wir haben aber auch Praxen, die sagen, das muss nebenbei mitlaufen, das muss intuitiv einfach nach dem Einspielen des Updates für alle erkennbar und verständlich sein. Und da kommt es sehr auf die digitale Affinität der Ärztinnen und Ärzte, der MFAs an. In aller Regel sind die erfolgreich, die sich im Moment damit beschäftigen und ihre Prozesse umstellen.
Dann kommen wir zum leidigen Thema Sanktionen. Sie haben ja jetzt eben beschrieben, die EPA-Module werden ausgeliefert. Also es wird keiner oder nur ganz wenige werden im Regen stehen gelassen. Damit können die rechnen. Was müssen Ärztinnen und Ärzte eigentlich nachweisen, um dann später Sanktionen zu vermeiden?
Eine gute Frage. Die würde ich Sie bitten, auch nochmal vielleicht in einem Podcast der KV und der KBV zu stellen. Ja. Grundsätzlich sagt ja das Gesetz, dass ab 1.10. die Praxen verpflichtet sind, die EPA zu verwenden. So, und dafür gibt es eine notwendige Bedingung und das ist ein funktionsfähiges, zugelassenes, nutzbares EPA-Modul. Und das stellen die Praxissoftwareanbieter zur Verfügung, weil sie Verträge mit den Praxen haben und dazu verpflichtet sind. Nach unserer Wahrnehmung, das ist aber das, was wir aus Gesprächen mit den KVen und der KBV, mit der wir uns ja intensiv auch zu den Themen austauschen, nehmen, ist, dass man zunächst prüfen wird, Abrechnung des Quartals Q4, ob die Praxis mit einem Praxissoftware-System arbeitet, das eine COP2-Zulassung hat und alle Bedingungen damit formal erfüllt sind.
COP2, wir wissen ganz nicht, kurz,
Entschuldigung, ja, COP2 ist die Konformitätsbescheinigung der Gematik. Entschuldigung, dass ich immer hier mit unseren Abkürzungen spreche. Die Gematik macht eine Konformitätserklärung oder erstellt eine Konformitätserklärung nach einer Prüfung der EPA-Module aus und die ist Bedingung dafür, dass eine Praxis nachweisen kann, dass sie ihre gesetzlichen Pflichten erfüllt. Mhm. Wir glauben, dass man schauen wird in den Abrechnungen und ja repräsentiert, mit welcher Praxissoftware die Praxis arbeitet. Aha, System, Zulassung, COP2 liegt vor, Bedingungen erfüllt. Ob man beginnt zu zählen, wie viele Gebührenpositionen für Befüllung der EPA abgerechnet wurden, ob man das in das Verhältnis der Fälle setzt, ob man darauf vertraut, dass Ärzte aus dem Nutzen heraus das Ganze verwenden, das wissen wir nicht. Wir sind dafür, dass man das auf der Ebene der Überzeugung und der Nutzenargumentation macht. Und wir kennen das ja beim E-Rezept und auch bei anderen. Es gibt die Notwendigkeit und die Verpflichtung, E-Rezepte ausstellen zu können. Mir ist kein Fall bekannt, wo Praxen sanktioniert wurden, wenn eine größere Anzahl ihrer Rezepte Papierrezepte waren. Aber die Frage sind wir aus Interesse jetzt, wie unsere Ärzte damit konfrontiert werden, auch an der Antwort auch interessiert. Mhm.
Die EPA hat ja schon einen Nutzen. Das wird ja immer wieder betont. Im Moment ist es vielleicht auch noch nötig, das manchmal zu betonen. Denn das ist ja noch lange nicht alles drin, was irgendwann mal drin sein könnte. Das muss ja auch nicht sein. Wenn man gleich alles machen wollte, dann würde wahrscheinlich so ein Projekt auf jeden Fall scheitern. Aber wo ist denn der Nutzen aus Ihrer Sicht am größten? Sie haben jetzt schon zweimal, glaube ich, die Medikationsliste genannt. Ist die das?
Also in unserer Wahrnehmung ganz, ganz eindeutig in der aktuellen Phase. Also momentan gibt es so bei der Befüllung der Akte, wir sehen, dass zum Beispiel Laborwerte als PDFs jetzt relativ schnell in die Akte gestellt werden, dass da auch Automatismen gewünscht werden von unseren Kundinnen und Kunden, dass Fachärzte beginnen, wie gesagt, die Facharztbriefe da reinzustellen, immer mit der Frage, ich habe das gerade per KIM gut etabliert, ne, das hat sich ja wirklich gut etabliert, schicke ich jetzt die EPA zusätzlich mit dem E-Arztbrief oder statt der KIM-Nachricht mit dem E-Arztbrief, kann man ja dann löschen, wie auch immer. Die meisten Praxen machen das richtigerweise doppelt, indem sie den Arztbrief in die EPA stellen und zugleich die KIM-Nachricht schicken, weil sie wissen ja nicht, ob der Patient den irgendwann ausblendet für den Kollegen. Mhm. Aber der ganz große Nutzen liegt in der EML. Und die EML hat den Automatismus, ich sagte es bereits, dass durch die ausgestellten E-Rezepte und die Dispensierungsinformationen ich per Knopfdruck eine vollständige Info über die Medikamente des Patienten seit Start der EPA bekomme. Mhm. Und das hilft in der Versorgung ungemein in sozialen Komponenten, ne, dass ich vielleicht mit einem älteren Menschen wirklich schnell rauskriege, wie heißt die Tablette, die du nimmst, weil er sie gar nicht namentlich kennt, dass ich Substitutionsprozesse der Apotheke verstehe, ne, weil aufgrund von Rabattverträgen irgendwie Hersteller gewechselt wurden und dass ich eine vollständige Information habe im Sinne von Arzneimitteltherapie-Sicherheit und wirklich Medikationsmanagement damit beginnen kann. Und das ist so ein klarer Versorgungsnutzen im Kerngeschäft unserer Ärztinnen und Ärzte, dass das sehr gut angenommen wird.
Das wird ja dann auch noch vervollständigt, wenn dann der Medikationsplan dann später auch in die EPA fließen wird. Das wird ja voraussichtlich im Frühjahr oder Sommer 2026 passieren, nicht? Das ist richtig, oder?
Genau, das ist, man nennt das bei der Gematik das Winter-Update. Das soll dann im März nächsten Jahres kommen. Ich weiß nicht, wie lange Winter nächstes Jahr sein wird. Aber die EPA 3.1 hat ja genau den Inhalt, dass die EML ein Bestandteil des sogenannten digital gestützten Medikationsprozesses werden soll. Die größte Ausbaustufe oder größte Veränderung in der EPA 3.1, wo die EML mit dem digitalen Medikationsplan und mit dem Thema Arzneimitteltherapie-Sicherheit miteinander verknüpft wird. Da arbeiten wir gerade gemeinsam mit KBV, Gematik und anderen Organisationen an den Spezifikationen.
Also die ist auch noch nicht fertig. Also
nee, die Spezifikation ist im Entwurf, die ist gerade in der Kommentierung. Ja, und wird jetzt in den nächsten Wochen final kommentiert und dann gilt es, sie umzusetzen. Ein sehr komplexes Thema, weil es ja wirklich auch um ein Kernelement der Versorgung geht mit vielen, vielen Chancen und Risiken. Und wie man jetzt die EML mit dem Medikationsplan, den es ja auch schon ewig gibt, Herr Gerloff, wir wissen ja, wie viele Versuche wir schon gestartet haben, Medikationspläne zu digitalisieren. Oh ja. Und das dann doch in der Verknüpfung mit Arzneimitteltherapiesicherheit, ja, also gleich noch einen Wechselwirkungs- und Nebenwirkungscheck dazu zu bauen, ist hochkomplex. Aber wenn das gelingt, davon bin ich überzeugt, ein Riesennutzen für die Versorgung und für unsere Ärztinnen und Ärzte.
Die Umsetzung der EPA-Module ist ja sehr unterschiedlich bei den Herstellern bzw. bei den Praxisverwaltungssystemen. Bei dem einen lässt sich aus der Medikationsliste per Mausklick ein Folgerezept generieren, bei dem anderen ist es noch nicht so weit.
Ja.
Wie unterschiedlich ist denn das Komfortniveau in den PVS? Es wird ja manchmal gesagt, eigentlich müsste man nur ein ganz großes System haben für alle Ärzte und dann wäre alles ganz toll. Aber es ist ja auch der Wettbewerb, der eigentlich dann zu Höchstleistungen antreibt. Ist das ein Wettbewerbsfaktor, die Umsetzung der EPA?
Ganz klar, ja, Herr Gerloff. Also Sie kennen ja, wir haben uns ja darüber schon ab und zu ausgetauscht, Sie kennen meine Vergangenheit. Ne? Ich bin in einer DDR aufgewachsen und habe erlebt, wie das ist, wenn der Staat der Meinung ist, er weiß, wie ein Produkt am besten auszusehen hat und das dann für alle baut. Ne? Das schöne Beispiel mit den 26 PS und dem Plastik, kennen Sie auch. Ne?
Ja. So.
Also wir glauben fest daran, dass der Markt die beste Lösung zum günstigsten Preis erzeugt. Das ist ein Grundsatz der Marktwirtschaft. Natürlich kann das für den Kunden auch verwirrend sein und deswegen verstehe ich auch diese Kritik oder die Erwartungshaltung, dass das doch überall gleich sein muss, dass das intuitiv sein muss und dass man das ohne jegliches, sag mal, Learning, ohne jegliche Beschäftigung intuitiv erkennen kann. Und das ist genau das, worin sich die Anbieter am Markt auch versuchen zu unterscheiden, dass jeder in seinem Bedienkonzept, man nennt das heute UX, also User Experience, das ist nicht nur Oberfläche, das ist Workflow, das sind Abläufe, jeder für sich den aus seiner Sicht besten Weg findet und idealerweise im Dialog mit seinen Kundinnen und Kunden, ne, Sie wissen ja, wenn ich jetzt kurz über die Medatik spreche, wir haben 5 verschiedene Praxissoftware-Systeme, die alle unterschiedliche Bedienkonzepte haben. Und ich kann dort nicht ein einziges Konzept drüberlegen. Mhm. Also insofern sehen wir die Kritik, die es auch gibt, dass jemand sagt, mir gefällt das aber da besser als da. Mhm. Und wir merken, das ist bei uns derzeit gerade auch eine Herausforderung. Ich höre das auch von den anderen, von unseren Marktbegleitern, dass der Spagat zwischen Höchstautomatisierung und Individualität in der Entscheidung, was in die EPA kommt, gefunden werden muss. Ja. Also wir haben viele Praxen, die sich wünschen und sagen, befüllt mir die EPA im Hintergrund automatisch, holt mir die Daten aus der EPA automatisch, dass ich sie in meinem Prozess immer nutzen kann. Und gleichzeitig sagen die aber, bevor was in die EPA kommt, möchte ich genau wissen, was ihr da reinschreibt, damit nichts in der EPA steht, was ich nicht freigegeben habe. Mhm. Nochmal, das ist eine Anforderung, die ist verständlich. Und dafür eine richtige Lösung zu finden, daran arbeitet jeder von uns. Und ja, ganz eindeutig, wir merken, dass die Umsetzung von verpflichtenden Anwendungen wie dem E-Rezept, wie der EAU, wie KIM und anderen Dingen und jetzt auch der EPA beginnend, zunehmend Differenzierungsmerkmale sind, nach denen sich Praxen, die eine neue Praxissoftware suchen, ihre Systeme aussuchen. Früher war das ja E-Rezept oder Rezept ist drin und KV-Abrechnung ist drin. Heute ist die Ergonomie, die Eleganz, die Nutzerfreundlichkeit auch der verpflichtenden Umsetzungen ein Entscheidungskriterium bei der Suche nach einer neuen Software und sogar der Grund, warum der eine oder andere sagt, das tue ich mir nicht länger an. Ich nehme etwas anderes. Und insofern kann sich die KBV, das empfehlen wir auch immer, entspannt zurücklehnen und sagen, das regelt der Markt an der Stelle.
Dieses Statement ist jetzt nicht sehr überraschend, aber es hat auch tatsächlich was für sich, würde ich jetzt mal als Journalist dazu sagen. Ich gebe es ja zu, ich bin als Patient oder Versicherter auch erst ein paar Tage in meiner EPA. Also da habe ich das erste Mal geschafft. War gar nicht so einfach. Ich bin ja immer noch in der Avantgarde. Das sind ja immer noch, ich glaube, 2 oder 3 Millionen EPAs sind von ihren Patienten tatsächlich geöffnet worden. Das steht aber einer Nutzung durch die Ärzte natürlich gar nicht entgegen. Das ist ja das Gute. Also ist bei Versicherten Luft nach oben und natürlich bei der Nutzung durch Ärzte und Ärztinnen auch. Wie steht es denn bei dem von Ihnen? Sie haben das damals, wir haben damals auch telefoniert. Ich glaube nicht in einem Podcast, aber wir hatten damals mal telefoniert. Wie steht es denn mit dem von Ihnen vor ein paar Monaten prognostizierten Wettrennen um die Erstbefüllung? Läuft das noch, das Wettrennen?
Ja, also ein Satz dazu. Grundsätzlich finden wir es gut, wenn unsere Kunden für die Mehraufwendungen, die durch Digitalisierung entstehen, auch vergütet werden. Die Diskussion kennen Sie, ne? Die Forderung Praxis-Zukunftsgesetz, die Forderung, dass Digitalisierung nicht zulasten des zu versteuernden Einkommens der Praxen gehen kann, das finden wir absolut richtig und sehen da auch eine Ungleichbehandlung im Vergleich zu Kliniken. Ne? Sie kennen das ja, Thema ja. Krankenhaus-Zukunftsgesetz. So. Wie man das regelt, ist Sache der Vertragspartner Kassen und KV. Ganz persönlich, das ist meine persönliche Sicht darauf, kann man darüber diskutieren, ob eine hohe Vergütung der allererstbefüllung mit 11,03 € und eine dann sehr niedrige Vergütung der laufenden Befüllung mit 1,86 € oder sogar 0,37 €, wenn es keinen persönlichen Kontakt hat, die richtige Verteilung dieser Mittel sind. Weil sie haben natürlich ein Windhundrennen erzeugt und es soll schon EPAs gegeben haben, die mit handgezeichneten Kinderbildern gefüllt waren, weil der Arzt sagt, ich lade irgendetwas hoch. Ja? Und wir natürlich dann die Situation hatten, und das hat eine gewisse Ungerechtigkeit erzeugt, auch ein Gefühl bei den Kunden, dass diejenigen, die zum Beispiel an den Modellregionen teilgenommen haben, ne, ja. hatten ja von 15. Januar bis 29.04. die exklusive Chance, eine Erstbefüllung vorzunehmen. Und diejenigen, die dann nach dem 29.04. vielleicht nicht gleich ihr EPA-Modul bekommen haben, ist auch ein paar Anbieter, sich benachteiligt fühlten. Aber am Ende soll es die Digitalisierung anschieben, ob man wirklich den, der der allererstbefüller ist, so hoch vergütet und vielleicht sogar damit provoziert, dass das ein oder andere in die EPA kommt, was da nicht unbedingt hätte reingemusst, das wissen wir nicht. Aber das ist Gebührenpauschalen und Ordnung. Positionen gibt und idealerweise auch langfristig für die Befüllung der EPA halten wir vernünftig und für wichtig.
Die 01648, das ist ja die Erstbefüllungsziffer, die steht ja, wenn ich das richtig verstanden habe, zum 1. Oktober im Moment noch zur Disposition, oder? Also wer da noch dran teilhaben will, der sollte bis zum 1. Oktober gucken, dass er sich da noch einschaltet in dieses Windhundrennen. Das ist so, nicht?
Genau, wenn wir uns überlegen, dass wir, sagen wir mal, auf einfach gesagt 70 Millionen GKV-Versicherte, 11 €, dann sind das 770 Millionen Euro, die an zusätzlicher Vergütung in die Praxen laufen. Das finden wir gut und richtig. Mhm. Ob man das wirklich an so einem Punkt abhängig macht oder man diese Summe nicht hätte verstetigen sollen und jedes Jahr einen etwas kleineren Betrag grundsätzlich dafür zu verwenden, dass die Praxen ihre Digitalisierungsaufwendungen finanziert bekommen. Wie gesagt, ist Aufgabe der Vertragspartner. Die werden sich sicherlich etwas überlegen. Und ganz formal haben Sie recht, endet erstmal am 1.10. die Nutzbarkeit der 01648.
Mal sehen, ob wir das Erstbefüllungsrennen da nochmal ein wenig anheizen können. Schadet ja zumindest nicht, wenn man da schon erste Erfahrungen macht. Dann kommen wir, ich glaube, jetzt haben wir das Thema EPA ganz gut umrundet. Jetzt kommen wir zum versprochenen zweiten Thema, nämlich dem eigentlich Nebenkriegsschauplatz Verschlüsselungsverfahren. Hier steht ja der Telematikinfrastruktur tatsächlich eine echte Änderung ins Haus. Die KBV hat im Sommer ein bisschen Panik verbreitet, dass das alles bis zum 1. Januar nicht zu schaffen sei. Und mit Verweis auf Frankreich, glaube ich, war das vor allem gesagt, ja, die anderen, die würden sich ja auch noch Zeit lassen. Sind denn die PVS-Hersteller vorbereitet? Es geht ja da um Connector, es geht um die Kartenlesegeräte, es geht um die EHBA und die SMCB. Also die verschiedenen Karten. Aber es geht natürlich auch um die angeschlossene Praxissoftware.
Ja, also Sie haben es gerade sehr gut beschrieben schon. Das ist eine Vielzahl von Komponenten, die notwendig sind, damit nach der Umstellung die TI weiterläuft. Und da ist natürlich ein Element, sind die Praxissoftware Funktionalitäten. Und auch da kann ich mich auf das zurückkommen, was ich am Anfang zur EPA gesagt habe. Ein Praxissoftwareanbieter, der nicht sorgfältig und vorausschauend dafür sorgt, dass am 1.1. auch diese Methodik ECC, die ja jetzt schon an vielen Stellen verwendet wird, also dieses Verschlüsselungskonzept, sauber in den Praxen funktioniert, den wird es im Markt nicht mehr geben, weil ohne TI-Anwendung kann keine Praxis mehr laufen. Und kein Anbieter hat ja heute nur Kunden, die mit der alten Verschlüsselungsmethodik RSA, die ja zum Jahresende ihre Gültigkeit verliert, arbeitet. Das heißt, alle Praxissoftwareanbieter haben ja heute schon unter Beweis gestellt, dass sie sowohl RSA als auch ECC-Verschlüsselungsmethodik und dahinterstehende Komponenten ansprechen können. Also auf der Praxissoftware Seite rein technisch ist das Problem längst gelöst. Wie es in den Praxen gelingt, ob alle Praxen auch in ihrer Eigenverantwortung für ihre TI, je nachdem welche Verträge sie für die TI geschlossen haben, das verstehen, die Angebote ihrer TI-Lieferanten annehmen, aktiv werden, ihren Connector zu aktualisieren, den Connector auszutauschen oder ein TI-Gateway zu nehmen, das bleibt abzuwarten. Am Ende ist es die Entscheidung des Praxisinhabers, wie er damit umgeht. Und ich weiß, dass die gesamte Branche im Dauerfeuer, ich nenne es jetzt mal so, Informationen in Richtung ihrer Kunden schickt, soweit es möglich ist, Automatisierungen im Untergrund vornimmt, ja, je nachdem, wie die Vertragsvereinbarungen sind. Und wir sehen, dass da eine sehr, sehr große Dynamik besteht, zum 31.12. tatsächlich die RSA-verschlüsselten Komponenten, die ja nicht nur die Konnektoren sind, das war sehr wichtig, dass Sie das nochmal gesagt haben, es geht eben auch um die HBAs, um die SMCBs, um die SMCKTs entsprechend auszutauschen. Ist ein Akt. Ich sehe aber, dass alle daran arbeiten und natürlich wird es auch am 1. Januar jemanden geben, der sagt, davon habe ich noch nie gehört, das müssen wir uns mal anschauen. Aber auch das wird die Branche hinbekommen. Rein softwareseitig ist das Problem schon längst gelöst, weil der Großteil der Praxen schon mit ECC arbeitet. Mhm.
Aber auf jeden Fall, wer seine SMCB erst am 23. Dezember bestellt oder seinen EHBA, weil er merkt, oh, da könnte es jetzt knapp werden, dann wird es wohl tatsächlich knapp werden, nicht? Also ich habe von Praxen gehört, die 3 Monate auf ihren EHBA gewartet haben und dadurch tatsächlich auch eine Zeit lang kein E-Rezept mehr ausstellen konnten, weil sie nicht damit gerechnet hatten, dass das 3 Monate dauern könnte. Also ja, man muss da schon vorausschauend arbeiten. Das sehen Sie wahrscheinlich auch so, nehme ich an.
Absolut, aber es ist ja ein menschliches Phänomen, ne? Herr Gerlach, wenn ich sage, du hast bis Jahresende, muss man das in Ordnung bringen, dann sind wir alle ja Menschen und sagen, okay, da kümmere ich mich nach dem Sommer drum und dann schaue ich mal. Ne? Also das ist ja nochmal menschlich, wir versuchen da auf allen Kanälen, ich kann jetzt für die Medatix sprechen, mit unserem TI-Dienstleister Emotion, auf allen Kanälen die Kunden zu erreichen. Und wir haben zum Beispiel mit den Kunden einen anschlusstechnologieunabhängigen Servicevertrag, nennt sich TI as a Service. Mhm. Und bei uns hat der Kunde uns gegenüber den Rechtsanspruch, dass er immer eine lauffähige TI hat. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern, dass die Konnektoren aktualisiert werden, ausgetauscht werden oder zum TI-Gateway umgestellt werden. Er muss uns nur in die Praxis lassen und er muss uns reinlassen. Also er muss seine notwendigen, das formulieren, Mitarbeitspflichten erfüllen. Aber er kriegt eben einfach eine neue SMCB zugeschickt. Und wir hoffen, dass sie dann nicht im Poststapel untergeht. Aber er muss es nicht aktiv beantragen. Das hat jeder Anbieter für sich geregelt, wie er das macht. Aber auch da werden wir gemeinsam mit den Praxen das im Großteil hinbekommen. Und die es im Januar nicht gemacht haben, werden es am 2. Januar hart spüren, weil keine TI-Anwendung mehr funktioniert. Ne?
Ja, so ist es. Letzte Frage vielleicht. Wird das Zusammenspiel denn der neuen Komponenten, die da ja an verschiedenen Stellen installiert werden, wird das Zusammenspiel mit der Praxissoftware überall funktionieren? Also das, Sie hatten ja gesagt, softwareseitig wäre das alles kein Problem, aber ich meine, es sind ja immerhin doch eine ganze Menge Komponenten, die gleichzeitig ausgetauscht werden. Ist das alles gewährleistet?
Ich formuliere es mal so, Herr Lauf, nicht schlechter als bisher. Und lassen Sie mich das mal bewusst so formulieren, nicht weil wir da nicht wissen, was wir tun, aber ich glaube, Sie beobachten das ja gemeinsam mit allen anderen, auch Ihren journalistischen Kollegen, mit welcher Instabilität der Telematik-Infrastruktur wir derzeit zu kämpfen haben.
Immer wieder, ja.
Ja, und das ist wirklich mittlerweile, wenn Sie sich überlegen, gerade das E-Rezept, wenn Sie sich überlegen, die Praxis kann das E-Rezept noch ausstellen, aber in der Apotheke kann es nicht mehr dispensiert werden, weil der Server nicht erreichbar ist oder irgendein Dienst nicht funktioniert, dann ist es ja versorgungsrelevant. Ne? Und die Anzahl der Störungsmeldungen in der TI, die besorgt uns alle, gemeinsam mit den Zentraldienstanbietern, mit Gematik, mit BMG, da gibt es einen engen Dialog. Und das wird durch diese, sag mal, Situation RSA, ECC-Change nicht besser, aber es wird auch nicht schlechter, weil alles, was dort zu üben war, haben wir schon geübt. Weil ein Großteil der Praxen, ich kann für unsere Praxen sprechen, weit über 90% bereits ein ECC-konformes Gesamtsystem haben und das gut funktioniert.
Okay, also bleiben wir mal optimistisch. Herr Naumann, haben Sie vielen Dank für die Informationen zum Stand der Entwicklung der EPA-Module in der Praxissoftware und zur Verschlüsselungsänderung. Wir haben jetzt nicht schwarz gemalt, aber wir haben auch nicht alles in schönen Farben gezeichnet. Aber es lässt sich wohl doch zusammenfassen, dass der großen Mehrheit der Ärztinnen und Ärzte und ihrer Praxisteams nicht bange sein muss vor dem 1. Oktober. Falls doch, freuen wir uns über das Feedback der Hörerinnen und Hörer und werden es gerne aufnehmen und auch darüber berichten. Denn nur dort, wo man Fehlentwicklungen auch tatsächlich darstellt, kann man diese auch am besten korrigieren. Für heute, Herr Naumann, sage ich wie immer zum Schluss alles Gute für Sie.
Herzlichen Dank Ihnen auch und den Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.